die Idee, dass man eben genau diese Gruppe weiter ausgrenzt. Wir hatten in der Schweizer Armutspolitik früher eben die Möglichkeit, wenn man von seinem Heimatort weggegangen ist, dann dort vielleicht irgendwie Unterstützung gebraucht hat, dann wieder ausgewiesen werden konnte von dem einen Ort in den anderen. Dann gab es den Wandel zu, ja, okay, vielleicht kann der Heimatort das übernehmen. Und dann irgendwann gab es den Schritt dahin, es ist recht spät passiert, dass dann der Kanton, wo man war, die Unterstützung aufgenommen hat. Das heißt, auch innerhalb der Schweiz wurden Leute ausgeschafft sozusagen. Und heute spricht man eben von dem Wohlfahrtschauvinismus, ein Konzept, was eben bezeichnet, dass die Gesamtheit der Bevölkerung eigentlich befürwortet, dass der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wird, jedoch nur für bestimmte Gruppen und typischerweise eben hier auf Staatsangehörige, also nur für Staatsangehörige. Und in diesem Konzept wird gesagt, dass Einwanderer eigentlich ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Leistungen bringen. Also dieses ganz klassische, sehr fremdenfeindliche Bild, was man in vielen Politiken sehen kann, nicht nur in der Schweiz, wo aber ganz klar gesagt wird, wir eben gewisse Sachen sind Privilegien, die nur für uns, also für die Innengruppe sozusagen, reserviert werden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Konzepte, wo man sagen kann, eben durch diese Politik gibt es dann eben kleinere, strukturelle Gewalt. Ne? Also es sind natürlich Ausgrenzungsverfahren, die da passieren, wo dann die Person, die betroffen ist, am Ende nicht mehr klar weiß, wer ist eigentlich verantwortlich. Ne? Also wer steht jetzt eigentlich gegen mich? Es ist ja nicht der Sozialarbeitende oder die Sozialarbeiterin. Es ist nicht die Sachbearbeiterin beim Migrationsamt, sondern ja ein Konstrukt, eine Politik dahinter, die von einem zum nächsten geschoben werden kann und somit auch keine klare Verantwortung mehr existiert. Und dann gibt es eben auf einer kleineren Ebene sogenannte Mikroaggression nennt man das dann, wo man dann da sagt, es sind auch eben die Art, wie verbal und nonverbal mit und über die Person gesprochen wird, wie du jetzt auch in den Aktennotizen gesehen hast, wie eben gewisse Personen dargestellt werden. Im amerikanischen Bereich gab es da ganz lange diesen Diskurs von Reagan, meine ich, das waren diese sogenannten Welfare Queens, das waren eben schwarze Frauen mit Kindern, wo gesagt wurde, die bekommen nur Kinder, um Unterstützungsleistungen zu erhalten. Im europäischen Raum ist es heute oftmals der Wohlfahrtstourismus. Da wird dann davon ausgegangen, dass Personen ihre Taschen packen und fröhlich durch die Gegend reisen, um das nächstbeste Land mit den besten Leistungen zu finden, was nicht der Fall ist.
Die sogenannte Einwanderung in den Sozialstaat, genau, wie Sie das jeweils nennen.
Genau, und vergessen wird aber dann da nochmal, dass der größte die größten Bezügerinnenzahlen sind eigentlich Kinder bei Sozialhilfe. Und die werden ja mit eingerechnet. Das heißt, das ist dann im Prinzip schlecht, weil wenn ich jetzt mehrere Kinder habe, vielleicht noch einen Ehepartner, eine Partnerin, am Ende wird ich trotzdem damit belangt, weil das eben als Gesamtzahl gewertet wird und eben negativ für mich.
Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, was ist denn vielleicht auch der Effekt dieser Politik, den sich die Mehrheitsgesellschaft erhofft oder wie sich die auch auf sie auswirkt? Geht es darum, eben Armut auch zu individualisieren, die strukturellen Ursachen eben genau auch zu verdecken?
Genau, also das ist nochmal spannend, weil man ganz klar sagen kann, also diese wohlfahrtsstaatlichen Stellschrauben, die man da sieht oder die Reduktion oder der Rückzug des Sozialstaates sozusagen, zeigt eigentlich mit diesen Kontrollinstanzen, diesen Fragebögen, die da geschickt werden, dieser permanenten Kontrolle, dass man wirklich individualisiert. Also es wird tatsächlich gesagt, du bist für deine eigene Arbeitslosigkeit verantwortlich, du musst motiviert sein. Das zeigt sich zum einen auch im AEG, in diesen Integrationskriterien, die jetzt da klar aufgeführt sind. Das war früher noch in der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit. Da war damals von den Integrationskriterien der Wille zur Teilnahme am Erwerbsleben drin. Nach 2019 ist es jetzt in das AEG gerutscht. Und fällt jetzt das Wort Wille weg, sondern es ist die klare Teilnahme am Wirtschaftsleben oder Erwerb von Bildung. Das heißt auch da ganz klar, dass man eben teilnehmen muss. Es ist ganz klar so eine Art Workfare-Logik, also nur die Arbeit definiert mich und meinen Aufenthaltsstatus. Da ist dann nicht Care-Arbeit mit drin, da ist dann nicht zum Beispiel Freiwilligenarbeit mit drin und alles was, oder auch Hausarbeit in dem Sinne, nichts, was ich irgendwie nicht finanziell, also geldlich, monetär zeigen kann, ist da aufgeführt.
Und es zwingt natürlich, wie du ja schon geschildert hast, dann eben die Leute dazu, eben sehr schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, eben weil sie nicht nur den Willen zeigen müssen, sondern direkt daran teilnehmen. Jetzt, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen und haben jetzt ja sehr vieles bereits analysiert, politisch bewertet. Jetzt müssen wir aber doch noch ein bisschen über die Auswege sprechen aus dieser Politik, aus dieser Verknüpfung. Wir wollen ja die Welt nicht nur beschreiben, sondern sie auch versuchen zu verändern, gerade in diese sehr, wirklich sehr niederträchtige Politik gegen Arme, wie wir sie hier sehen. Vielleicht ganz kurz, es gibt einen Vorstoß ja im Parlament, Armut ist kein Verbrechen. Vielleicht könnt ihr dazu kurz etwas sagen, wo das steht, was ihr davon hält. Es geht ja darum, eben wieder eine Frist einzuführen, diese Frist, die du ganz am Anfang, Corinne, erwähnt hast, dass man eben nach 15 Jahren früher nicht mehr ausgewiesen werden konnte wegen Sozialhilfe. Jetzt soll das nach 10 Jahren der Fall sein, egal ob man ein B oder ein C hat. Michael, willst du dazu etwas sagen? Das ist ja auch eine Petition, die ihr auch von der Caritas stark unterstützt.
Mhm. Ja, genau. Also eben, das eine ist die Petition, aber vor allem ist auch diese
politische Vorstoß natürlich.
Genau, die parlamentarische Initiative, die es jetzt zwar sehr schwer hat, nachdem sie in der Ständeratskommission durchgefallen ist. Aber eben, sie möchte ja quasi, dass man nach 10 Jahren quasi nicht mehr ausgewiesen werden kann. Und wenn man den Vorstoß liest, denkt man, ja gut, also da sind wir noch weit davon entfernt von einer progressiven Politik, weil dort sind Wörter drin wie es betrifft nur die Personen, die quasi alles unternommen haben, um eine Arbeit zu finden. Also da sind wir sehr nahe daran, aber ich glaube, da geht es halt auch sehr stark darum, einen politischen Kompromiss zu finden, damit man zumindest diese 10 Jahre drin hat. Und ich denke, das wäre ein wichtiger erster Schritt, aber es ist ein erster Schritt.
Genau, es ist ein erster Schritt. Du sagst, es ist ein Kompromiss. Samira Mati, die SP-Nationalrätin aus Basel-Land, hat diese Initiative ja eingereicht. Eben wie du geschildert hast, es wird jetzt trotzdem sehr knapp im Ständerat, der ja Tendenz ein sehr konservatives Gremium ist, könnte es scheitern. Würde man dann auch schon sehen, ja gut, weiter kommen wir offenbar auf dem parlamentarischen Weg nicht, wenn es scheitert. So. Ich habe die Interpretation schon vorweggenommen, entschuldige. Ja.
Ich möchte es nicht aussprechen, aber es klingt ein bisschen danach.
Genau, also das wäre gewissermaßen das wird ja jetzt dann auch zu beobachten sein. Ich glaube noch in diesem Jahr, wo ja dann auch Wahlen sind, wo man ja dann auch wieder neue Ständerätinnen wählen kann, die hoffentlich eine andere Politik verfolgen. Corinne, jetzt noch ein zweites Projekt, das es gibt hier, vor allem auch in der Stadt Zürich, ist diese sogenannte Wirtschaftsbasishilfe, die ist ja auch in diesem Kontext zu sehen. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also die wirtschaftliche Basishilfe ist ja eigentlich gedacht als eben so eine. Also es gibt ein bisschen zwei Gruppen, die eigentlich davon profitieren sollten. Einerseits diejenigen, die eigentlich wirklich so eine Überbrückungshilfe benötigen und andererseits eigentlich eine Gruppe, die eben vielleicht schon lange in der Sozialhilfe sich befindet, aber eben auch ein bisschen einen Anstoß vielleicht brauchen könnte oder brauchen könnte, sagen wir mal, vor allem auch Beratungsangebote erhalten sollte, eben wie sie längerfristig auch wieder aus dieser Situation herausfinden. Also das heißt, es gibt eigentlich, das ist so auch nach Covid eigentlich ein bisschen entstanden, diese Ideen, dass man eben die Personen mit anderen Töpfen sozusagen eigentlich unterstützt, als eben durch die Sozialhilfe. In der Stadt Zürich ist dieses Projekt zunächst kurz mal noch gescheitert, wegen einem Versehen beim Rechtsmittelweiterzug. Das war eine eher peinliche Angelegenheit. Jetzt wurde ein zweiter Anlauf gestartet und wir hoffen mal, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das durchkommt. Und es gibt auch andere Städte, die das jetzt einführen. Vielleicht ganz kurz, ich finde, es ist eigentlich eine gute Idee, es ist sicher ein Anfang, aber es ist auch ein bisschen ein Tropfen auf heißem Stein, weil es eben am Ende das Problem nicht löst. Es ist eher eine Symptombekämpfung, würde ich mal sagen, als eben eigentlich wirklich ein Angehen von eben dieser Koppelung zwischen Sozialhilfe und Aufenthaltsstatus, die einfach immer noch nicht wegfällt. Und es ist ein Versuch, also es ist sicher auch ein politisches Zeichen, das durchaus positiv zu werten ist, definitiv. Aber eben, es betrifft auch wieder nur Gruppen, also vielleicht muss man das auch noch sagen, also Personen können ja, die in Sozialhilfe sind, können ja auch ihren Wohnort nicht wählen. Das heißt, wenn man Glück hat und halt in einer Stadt zugeteilt wurde sozusagen und dort halt eben diese Basishilfe dann auch Realität wird, dann hat man vielleicht Glück oder für eine gewisse Zeit Glück. Aber es ist auch ein bisschen eine Lotterie wiederum, wie es eben auch so oft der Fall ist im Migrationsbereich, dass es einfach auch immer ein bisschen Glück ist, wo man gerade untergebracht ist. Und darum wäre ich eigentlich eher Fan von einer nationalen Lösung, eben dass man wirklich diese Entkoppelung anstrebt. Aber ja, wir haben ja schon gehört, wie aussichtsreich das ist. Ja.
Lisa, die Frage an dich. Corinne sagt, diese Wirtschaftsbasishilfe, das sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man kann es vielleicht auch ein bisschen ein ohnmächtiges Signal nennen seitens der Städte, die hier nicht weiterkommen, eben weil sie der Bund mit seinen Regeln übersteuert. Wie beurteilst du diese Projekte?
Ja, wir haben da im Vorhinein schon drüber diskutiert und ich muss da zustimmen, möchte aber auch sagen, es hat einen tollen symbolischen Charakter, weil man damit sieht, dass sich Ämter und auch Behörden wirklich aktiv gegen solche Politik wenden. Ich finde das ganz toll, wenn man sieht, wie die Diskurse da sind, denn in der Stadt Zürich ist ja die FDP diejenige Partei gewesen, die das gestoppt hat mit einer Beschwerde vor dem Bezirksgericht, und da wurde dann davon gesprochen, dass es eine parallele Sozialhilfe ist, dass es die Migrationspolitik unterwandert, und ich fand dann zu schauen, wie dann eben der Bezirk oder der Stadtrat dagegen argumentiert hat und auch die Bestellungnahmen waren ganz spannend, zu sagen, wie, nein, das war ja gar nicht Absicht, das ist ja nur so ein Zufallsmechanismus, und ich fand das recht spannend, einfach zu sagen, nö, das war gar nicht Absicht, wir wollen hier gar nicht Migrationspolitik unterwandern, wir möchten Sozialpolitik stärken und eigentlich den Auftrag, den wir haben, machen und durchsetzen. Und dann aber auch zu sehen, dass es eben nicht nur in Zürich so ist, sondern auch in Luzern ja was gab und aber auch eine Überbrückungshilfe jetzt in Bern angefangen wird. Also da ganz klar auch noch die Möglichkeit, es muss auf jeden Fall politisch was gemacht werden auf einer größeren Ebene, aber ich finde, das hat so ein bisschen diesen Symbolcharakter, dass eben nicht alle Behörden und staatlichen Akteure eben da mitziehen.
Genau, und vielleicht noch die letzte Frage an euch hier jetzt auf dem Podium, die mich interessieren würde. Es gibt ja eben diese beiden Vorschläge, und ein weiterer wichtiger Vorschlag ist ja, dass der Zugang zum Bürgerrecht vereinfacht wird, wo ja im Ende Mai eine Initiative lanciert werden soll, die Vierviertel- oder Demokratieinitiative, die eben den Zugang zum Bürgerrecht massiv verbessert. Würdet ihr auch sagen, ja, das ist gut, und wir müssen da eben betonen, dass das auch sozialpolitisch sehr wichtige Implikationen hat, eben weil wenn jemand das Bürgerrecht hat, dann ist da diese ganze Maschinerie sozusagen stillgelegt.
Also vielleicht, also generell ist ja die Problematik, dass der demokratische Körper der Schweiz schrumpft. Das heißt, immer weniger Leute können abstimmen. Und im Prinzip wäre da die Idee zu sagen, wir bräuchten mehr Leute. Das ist eine Diskussion, eben das Wahlrecht runterzusetzen, also Wahlalter, oder eben Personen wählen zu lassen, die schon lange hier sind. Also ich zum Beispiel finde das super, weil dann könnte ich auch irgendwann mal wählen. Und das sind natürlich schon Sachen, die sozialpolitisch relevant sind, denn dann haben die Personen, die von der Politik betroffen sind, auch Mitspracherecht, die bisher ja ausgegrenzt sind.
Genau, aber eben, es geht ja über das Mitspracherecht hinaus, es würde eben auch Schutz bieten, sozialen Schutz.
Das stimmt. Und hier, glaube ich, müssen wir dann einfach aufpassen, bei der Niederlassungsbewilligung hat es das auch einmal geheißen. Wenn man eine Niederlassungsbewilligung hat, dann ist man sicher, und irgendwann wurde das auch so unterwandert. Und ich glaube, so diese Doppelbürger-Diskussion, die zeigt, dass wir müssen dann wieder ein bisschen aufpassen, dass, also ich bin natürlich komplett für diese erleichterte Einbürgerung oder diese einfache Einbürgerung, aber einfach, dass das Bürgerrecht dann auch das hält, was es heute verspricht.
Ja, ich glaube, ich kann mit dem nur anschließen. Also natürlich befürworte ich auch diese Initiative. Ich denke auch, es ist vor allem sehr wichtig, Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, weil die einfach effektiv wirklich fehlen und die Stimme der Betroffenen einfach fehlt. Also es ist einfach auch ich glaube, der breiten Bevölkerung schlicht nicht bewusst, also der breiten Schweizer Bevölkerung, schlicht nicht bewusst, was es bedeutet, eben in Armut zu leben. Aber ja, ich denke auch, man muss einfach immer, man darf die Politik, glaube ich, nicht unterschätzen, was an, also an Einfallsreichtum, wo man wieder eben auch ansetzen kann, dass man eben doch wieder die Armutsbetroffenen irgendwie erwischt. Und ja, ich teile da auch ein bisschen deine Furcht und auch was Lisa auch schon zu Beginn gesagt hat, dass es eben auch Personen mit Schweizer Pass in der Sozialhilfe durchaus eben auch einen sehr, sehr schweren Stand haben. Das darf man nicht vergessen. Also es ist halt keine Initiative, die jetzt spezifisch dieses Thema beackert sozusagen, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, den Personen wirklich eine eben auch eine Perspektive zu geben, eine Bleibeperspektive, die sie einfach im Moment gerade im Armutsbereich einfach nicht erhalten, wegen dieser Prekarisierung, dieser Status, wegen dieser ständigen Angst und diesem ständigen Druck, der sie ausgesetzt sind.
Ja. Genau, ja, das sind sehr gute Hinweise. Eben mir ist es nur immer ein Anliegen zu betonen, dass eben mit dem Bürgerrecht ganz andere Rechte verknüpft sind und auch ein Schutz verknüpft ist, auch wenn wir an die Ausschaffungen denken, als eben nur die Frage der politischen Mitbestimmung. Die Frage ist höchstens ein bisschen, wie fest man das betonen will. Genau, aber natürlich wäre das auch ein entscheidender Effekt. Ja, dann schon mal vielen Dank. Ich danke euch dann nachher nochmals ausführlich und möchte aber euch jetzt auch Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen oder auch vielleicht Statements oder Sachen, die ihr anders seht. Wer hat, ja, vielen Dank. Genau. Und vielleicht einfach ein bisschen kurz und knapp fassen, nachdem wir uns schon alle Zeit der Welt genommen haben. Ja.
Hallo?
Ja, ein Mann aus Südamerika ist in die Schweiz gekommen, weil er eine Schweizerin geheiratet hat. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die Tochter ist natürlich Schweizerin. Die Ehe ist in die Brüche gegangen vor den 5 Jahren, wo er die erleichterte Einbürgerung anstreben konnte. Also er ist Ausländer geblieben und jetzt hat er wegen einer schweren Krankheit, also gleiche Beispiele, wie Sie schon erzählt haben, kann er nicht arbeiten, ist bei der IV angemeldet und das Sozialamt will ihn ausschaffen. Ich möchte einfach mit diesem Beispiel noch auf das Problem hinweisen, dass auch dann Schweizer Kinder betroffen werden. Also in diesem Fall kann eine elfjährige Tochter verliert ihren Vater, weil sie wird nicht mit 11 Jahren nach Südamerika reisen können, einfach so.
Vielen Dank. Sicher ein wichtiger Hinweis eben, dass auch binationale Ehen natürlich das nochmals ganz andere Auswirkungen auch hat.
Vielleicht dazu noch. Ja. Das Spannende ist, das Bundesgericht hat da auch tatsächlich einen Fall zu und sagt ganz klar, der Bruch oder die Trennung der Familie ist akzeptabel. Man kann ja mit modernen Kommunikationsmitteln mit den Kindern Kontakt aufrechthalten. Also gibt es einen Entscheid zu Facebook oder weiß nicht, WhatsApp und das ist tatsächlich egal. Wenn es eben nicht Schweizerinnen und Schweizer betrifft, dann ist ja die Idee dahinter, vielleicht geht die ganze Familie ja gar nicht mit. Ne? Also das ist ja, dann hat man direkt eine ganze Gruppe von Personen raus. Also das ist eine Dynamik, die man sehen kann, ja.
Ich habe leider gleich 2 Kommentare und eine Frage, aber ich versuche es auch kurz zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen, 4, 5, auch vor allem für die Themensetzung. Ich finde schon die Prekarisierung der Aufenthaltsstatus auch jenseits des Asyls, was immer irgendwie noch prekärer ist, aber finde ich sehr wichtig. Ich habe jetzt nach 12 Jahren in der Schweiz das Glück, das Bürgerrecht zugesprochen bekommen zu haben, aber habe trotzdem, als ich das auch feiern wollte, viel auch in linken Kreisen immer als erstes die Frage bekommen, und warum hast du das gemacht? Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, wirklich zu sagen, weil ich nicht, also nicht, da habe ich nicht gesagt, was vielleicht eigentlich der Fall ist, wegen des Stimmrechts, sondern habe mir echt angewöhnt zu sagen, weil ich nicht ausgeschafft werden möchte. Und dann hat man natürlich immer in große Augen geschaut. Und insofern vielen Dank für das halt auch sozusagen in der Breite aufzuzeigen. Als zweites wollte ich nur noch mal betonen, was Lisa ganz kurz angedeutet hat, was mir sehr spät erst aufgegangen ist in der schweizerischen Debatte um Sozialhilfe, ist tatsächlich, dass es dass man sich dabei verschuldet, dass es kein Geschenk ist, was halt die Leute bekommen, die es eigentlich nicht verdienen, weil sie nicht arbeiten. Da finde ich, das wäre vielleicht auch schon was für politische Debatten, was man tatsächlich nochmal stärken könnte. Gerade weil es natürlich auch neue Probleme in Richtung Schuldenspirale und so weiter eröffnet. Und für die Frage würde ich dann das schöne, eins meiner Lieblingsworte, Einfallsreichtum von Corinne am Ende nochmal aufgreifen wollen. Klar, die Behörden sind immer sehr einfallsreich, aber gibt es, da habe ich auch einfach zu wenig Kenntnisse, gibt es denn auch einfallsreiche rechtliche Strategien, gerade in solchen Aberkennungs-, Rückstufungsfragen, oder ist das mehr oder weniger durch die Härte des Gesetzes doch auch eigentlich Behördenentscheidung und man könnte selbst mit rechtlichen Kämpfen dann nicht viel machen? Ich weiß dann nichts, aber würde gerne von euch vielleicht nochmal eine Einschätzung zu haben. Danke.
Ja, danke für die Frage. Also es ist tatsächlich so, jetzt bei diesen Widerrufsfragen ist es wirklich ein bisschen schwierig mit dem Einfallsreichtum. Also man versucht natürlich, sei es aus dem Migrationsamtsdossier sozusagen herauslesen zu können, zum Beispiel hat die zuständige Sozialarbeiterin, hat sie vielleicht mal auch Positives geschrieben über den ganzen Erwerbsteilnahmeprozess, also dass man das auch betont, dass man da auch sehr stark halt auf diese Verhältnismäßigkeit pocht, oder dass man sagt, man muss ja immer eine Interessenabwägung eigentlich auch vornehmen, dass eben die Interessen der Person natürlich viel höher zu gewichten sind als die Interessen des Staates, einfach Finanzen zu sparen, und halt da auch wirklich versucht, darauf hinzuweisen, was eben alles zu dieser Situation eben geführt hat, was wir auch heute eigentlich gehört haben, oder dass man wirklich die ganze Geschichte der Person versucht, nochmals einzubringen, wie kam es zu diesem Sozialhilfebezug, was hat dazu geführt, welche Faktoren müssen beachtet werden. Und was auch immer ganz wichtig ist, mal nochmals nachrechnen. Also manchmal, das ist aber eher vielleicht für andere Verfahren vor allem auch relevant, aber manchmal, gerade in Familiennachzugsverfahren, sehe ich es sehr oft, dass zum Beispiel, wo es eher um die Gefahr des Sozialhilfebezugs geht, dass da einfach auch falsche Berechnungen vorgenommen werden, dass man da wirklich auch nochmals ein Auge darauf hat, wie wurde jetzt genau dieser Bedarf berechnet, und was fehlt da noch vielleicht irgendwie, und dass man da auch noch Spielraum hat. Wurden gewisse vielleicht Positionen gar nicht berücksichtigt oder übermäßig berücksichtigt? Also es sind ganz verschiedene Faktoren, die da reinfließen. Aber ich würde sagen, so richtig viel Innovatives kann man eigentlich nicht so wirklich reinbringen. Es ist dann wirklich meistens ein bisschen auf diese Verhältnismäßigkeit vor allem pochen, versuchen das auch zu untermauern, vielleicht mit gewissen Gerichtsurteilen, die allenfalls auch schon die Situation behandelt haben, und dass man sich darauf beziehen kann. Also es ist wirklich so ein bisschen eine Abwägungsgeschichte am Schluss. Genau. Aber ja, danke für die Frage.
Weitere Wortmeldungen, ja?
Ja, nur eine kurze Frage. Ist denn das, ja, also nach meinem Gefühl, sind doch das Menschenrechtsverletzungen grundlegende, und gibt es da keine Möglichkeit eigentlich international das müsste man noch auf einer viel höheren Ebene eigentlich angehen können.
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, das müsste Corinne mich jetzt verbessern hinterher, aber es gibt, die Schweiz darf diese Entscheidung treffen und ist da zum Beispiel unabhängig vom europäischen Bereich, außer eben bei EU-EFTA Staatsangehörigen. Und das ist dann wieder spannend, auch nur auf dem Bereich, das ist Einreise, aber hinterher nicht bei B und C. Da ist es wieder wirklich landesspezifisch. Und da darf man dann ein bisschen machen, was man will. Man könnte aber sagen, man müsste das grundsätzlich aufbrechen und sagen, im europäischen Raum ist es zum Beispiel so, dass nach 5 Jahren Aufenthalt, der Daueraufenthalt existiert und danach gibt es keine Konsequenzen mehr für oder bei Sozialhilfebezug, also wesentlich früher. Das Gleiche auch mit dem Bürgerrecht, es ist in der Schweiz sehr extrem restriktiv mit 10 Jahren, das gibt es bei anderen Ländern schon nach 5, also da müsste man eigentlich harmonisieren. Und dann ist die Frage, wie weit man das voraustreiben kann. Also das sind ja alles auch super merkwürdige Begrifflichkeiten. Also nicht nur Verhältnismäßigkeit wird ja berücksichtigt, sondern auch Zukunftsaussichten. Das heißt, im Prinzip haben wir so ein bisschen das Orakel, wo dann entschieden wird, ja, die Person ist ja jetzt schon arbeitslos und von Sozialhilfe abhängig für 3-4 Jahre. In der Zukunft wird das nicht anders. Also das sind ja wirklich sehr vage Dinge, die aber rechtlich begründet sind.
Aber ich nehme an, beim Recht auf das Familienleben, das ist ja ein starkes Argument, dass vermutlich in vielen Fällen man beispielsweise jetzt in Straßburg durchaus eine Chance hätte.
Ja, vielleicht kann ich da schnell einhaken. Also ja, ja, sollte man meinen. Das Problem ist einfach hier, also einerseits mal der Weg bis nach Straßburg, also das ist nicht ganz einfach, an den Gerichtshof zu gelangen. Einerseits sind die Voraussetzungen, dass ein Fall überhaupt zugelassen wird, relativ komplex. Und da muss man schon auch jemanden finden, der dann auch wirklich die Ressourcen hat und die Kapazitäten hat, auch einen Fall vor den EGMR zu bringen. Und das Problem dann beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ist, dass dieser selber einfach relativ restriktiv ist. Man darf dann halt doch nicht vergessen, dass auch der EGMR irgendwo zu einem gewissen Grad halt abhängig davon ist, dass die Staaten auch ein bisschen bei Laune gehalten werden, also sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist schon so, dass der Gerichtshof einfach sehr stark diese gerade bei so Interessensabwägungen sehr stark den Staaten viel Spielraum lässt, wie sie eigentlich diese Interessenabwägung vornehmen, oder das ist vor allem gerade beim Recht auf Privatleben, auf Familienleben, ist der Gerichtshof sehr, sehr zurückhaltend, diese Urteile auch umzustoßen. Ich denke aber durchaus, es wäre, wenn wir es auch vorhin von so ein bisschen innovativen Aspekten oder so gehabt haben, es wäre durchaus denkbar, dass man vielleicht mehr noch mit Diskriminierungsaspekten arbeiten würde, dass man vielleicht auch da mehr Gewicht darauf haben könnte, da, vielleicht auch bei Gremien, die wirklich sich eher um diesen Diskriminierungsaspekt kümmern, dass man da noch mehr machen könnte, aber eben dort ist es wirklich immer schwierig, wie gelangt man an diese Gremien und ja, wer hat auch wirklich dann die Ressourcen dafür, das ist eigentlich ein Grundproblem bei der so Fallführung eigentlich auf internationaler Ebene. Es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiche Prozesse dann, die eben nicht so erfolgsversprechend sind, wie wir das gerne eigentlich hätten. Aber ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin natürlich Ihrer Meinung.
Genau, dann langsam ist die Zeit um. Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht noch eine oder zwei Fragen, vielleicht auch kurz nacheinander und dann können wir noch.
Ja. Ich habe eine Frage über Leute, die in Pensionalter sind. Die waren Ausländer, reden nicht so gut, also wenig Lohn und die werden sehr wenig AHV und BVK und dann die haben gearbeitet und wenn die in Pension nicht rennt, könnten sie weg. Sie haben vielleicht Kinder, die hier in der Schule waren und die können die ganz finanzieren, aber eben. Also das, ich finde, das hat man darüber gedacht überhaupt mit dieser Rückstufung. Ist das verständlich?
Ja. Eine Frage. Ja, genau. Also eben, ich glaube, was der Vorteil ist an der Pensionierung, ist, dass es zur AHV Ergänzungsleistungen gibt, die eigentlich höher sind als die Sozialhilfe und die auch die also wegen Ergänzungsleistungen kann quasi die Zähbewilligung nicht entzogen werden oder rückgestuft werden. Okay. Ja, Rückstufung sei möglicherweise unklar. Aber es gibt natürlich Leute, die keinen Anspruch auf Ergänzungsleistung haben. Eben, ich habe es vorher kurz erwähnt, weil sie nicht genug lang in der Schweiz waren. Und weiß nicht, ob ihr etwas dazu sagen könnt, ob es dort Erfahrungen gibt.
Also es gibt, wir hatten das kurz angesprochen, dass die Problematik bei der Ergänzungsleistung ist, dass es eigentlich ja nicht Sozialhilfe, als Sozialhilfebezug angesehen wird, dass es aber ganz viel in den Migrationsämtern die Dynamik gab, wenn wir jetzt auf Sozialhilfe sind und wir sehen in der Zukunft, dass Ergänzungsleistungen bezogen werden könnten, wir auch da schon das mit reinnehmen in den Entscheid und sagen, ja, die wird ja in der Zukunft auch immer noch aus der öffentlichen Hand leben müssen. Und das wurde dann ja gerichtlich jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber was ich dann noch viel problematischer sehe, ist, dass man das Migrationsämter im Vergleich jetzt zu Sozial, also Beratung, natürlich nicht innovativ positiv versucht zu drehen, sondern in die negative Richtung geht. Das heißt, das AIG ist ein neues Gesetz, hat